Eine Frage der Qualität. Postgame, powered by Big, und damit ein herzliches Willkommen hier mal wieder ganz früh in der Woche dran. Wir analysieren das vergangene Wochenende für euch und sprechen dann auch noch über ganz interessante Themen, die wir heute auf dem Tisch liegen haben. Wir sprechen zu Beginn direkt mal über das vergangene Wochenende. Dann im Two-Minute-Drill die Partien kurz zusammengefasst, die Starting Five, und bei Big Preview besprechen wir heute mal einen Zeitungsartikel. Wir, das sind Robert Heusel. Grüß dich, Robert. Servus.
Hallo, servus in die Runde.
Und das ist natürlich auch Fabrice. Grüß dich, Fabrice.
Servus, guten Abend.
Ja, dann würde ich sagen, Jungs, lasst uns losstarten. Kurzzeit live, Crailsheim gegen Bayern. Die Merlins haben das Hinspiel gewonnen in München zu ihrem 35. Geburtstag. Geschichten, die nur der Sport schreibt. Aber heute haben sie verloren, beziehungsweise am Sonntagabend sind wir aktuell, also spätes Spiel, haben sie verloren. 74-79 ist der Endstand. Baldwin mit einer richtig krassen Partie, Robert Heusel.
Ja, Wade Baldwin hat die Bayern getragen. Die Bayern haben die Revanche quasi geschafft nach dieser Heimniederlage vor wenigen Wochen. Aber sie haben dazu ihre Euroleague-Rotation gebraucht. Baldwin 30 Minuten, Vlado Lucic sogar 34 Minuten, auch Nick Weiler-Bepp und Paul Zipser an die 30 Minuten heran. Also das zeigt schon, welchen Respekt Andrea Trinchieri den Merlins entgegengebracht hat, dass er seine Leistungsträger hier nicht schont, auch in Anbetracht des Spielplans, der die nächsten Wochen knüppelhart wird. Also das war ein hartes Stück Arbeit, das Spiel war wirklich bis in die Schlusssekunden eng. Und es brauchte diesen Sahnetag von Wade Baldwin, um den Bayern-Sieg perfekt zu machen.
Ja, Andrea Trinchieri hat vor dem Spiel davon gesprochen, dass nicht Motivation ausschlaggebend ist, wie sie heute spielen, sondern die Energie. Und die haben sie dann in der zweiten Halbzeit auch bringen können. Ich fand, die Bayern haben eine tolle Leistung gebracht, aber ich fand die Crailsheimer Leistung fast sogar noch ein bisschen höher einzuschätzen, auch wenn es am Schluss nicht zum Sieg gereicht hat für die Merlins. So viele Verletzte. Und trotzdem schaffen sie es immer wieder, sich harte Duelle, heiße Duelle mit den Bayern zu liefern, Fabrice.
Ja, kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Also ich glaube, genau, Kovacevic war es nach dem Spiel im Instagram-Livestream bei den Merlins. Und ja, obwohl es dann eine Niederlage war, obwohl es vielleicht auch ja so ein bisschen eine bittere Niederlage war auf Sicht der Merlins. Aber so richtig ärgern können sie sich eigentlich nicht, weil das war ein Kampf. Sie haben den Bayern alles abverlangt, sie waren auch wirklich nah dran. Und ja, es haben am Ende Nuancen gefehlt. Vielleicht waren es die Verletzten. McNeese fiel ja auch noch aus. Sprich, Bogdan Radoslavljevic war ja im Prinzip so der einzig etatmäßige Center neben Kovacevic. Deswegen, ja, kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Also was sie da wieder aus dem Hut gezaubert haben, Wahnsinn.
Ja, und es war so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier oder wöchentlich in der BBL grüßt das Murmeltier für die Bayern. Die erste Halbzeit haben sie sich schon schwer getan, Robert. Das liegt einfach auch daran, dass sie nicht mal 45 Stunden davor noch gegen Anadolu Efes sich einen Euroleague-Fight geliefert haben, oder?
Ja, ich glaube, dass es mental schon schwer ist, nach so einem Sieg gegen Efes quasi ohne Vorbereitung in ein BBL-Spiel zu gehen, gegen ein Team, das unangenehm zu spielen ist, gegen das man vor kurzem schon verloren hat, da wirklich den Fokus aufs Feld zu bringen, die nötige Energie aufs Feld zu bringen, das ist nicht ohne. Wade Baldwin hat das Team so ein bisschen in der Anfangsphase vor allem auf seine Schultern gepackt, war schnell im zweistelligen Scoring. Ja, für die Bayern geht es darum, Siege einfahren in der aktuellen Phase. Andrea Trinchieri hat es gesagt, man kann sich auf die Gegner aktuell nicht vorbereiten. Es geht jetzt völlig verrückt weiter. Dienstag schon das nächste Spiel, dann Donnerstag in Spanien, dann glaube ich das nächste BBL-Spiel schon wieder am Samstag. Ja, es bleibt keine Zeit für Training. Es heißt, in der BBL Siege einfahren, um in der Tabelle möglichst weit oben zu landen und in der Euroleague dann die Playoffs perfekt zu machen.
Ja, wir haben von Wade Baldwin gesprochen, Nick Weiler-Bepp auch mit einem richtig guten Spiel, auch mit dem Game-Winning-Steal am Schluss, dem 360-Dunk in der Folge. Aber bei den Crailsheimern können wir auch einzelne Personen rausnehmen. Also Fabian Black mit Career-High, mit einem vielleicht dem besten Spiel seiner Karriere. Und trotzdem fand ich für mich, gerade dieser Team-Basketball hat mich heute begeistert bei diesem Spiel. Sowohl bei den Bayern als auch bei den Crailsheimern ist der Ball unglaublich smooth, unglaublich geil gelaufen, Fabrice.
Ja, kann man wirklich, gehe ich also absolut mit zu 100%. Nimrod Hilliard würde ich hier vielleicht noch erwähnen. Auch sein Plus-Minus 14 Ich meine, bei einer Niederlage, da, ja, das muss man erstmal schaffen. Und auch, ich finde auch einfach die Rollenverteilung. Also Trey Bell Haynes macht nicht sein bestes Spiel und trotzdem können die Merlins, und ja, hinzu kamen ja noch die Verletzten, trotzdem können die Merlins das Spiel spannend gestalten. Also das zeigt einfach, was auch Tomas Isalo wieder aus der Mannschaft rausgeholt hat, welcher Teamgeist in dieser Mannschaft steckt. Also gefühlt können sie wahrscheinlich mit 5 Mann ohne Auswechselspieler antreten und das Spiel trotzdem knapp gestalten. Also du kriegst sie einfach nicht klein in dieser Saison und das beeindruckt mich so sehr.
Ja. Habt ihr die Szene gesehen, als Trey Bell Haynes Leon Radosevic mit einem krassen Ankle-Breaker auf den Hosenboden setzt und dann kommen noch 3 Extra-Pässe zum Dreier in die Ecke? Das ist
Ja,
Merlins
für.
Basketball. Das
Das sind
ist
sie.
richtig, richtig
Ja.
stark. Die Aktion taucht jetzt bei Trey Bell Haynes in keinem Statistikbogen auf, aber eigentlich muss ihm der Assist gehören nach der Aktion. Aber dann kommt eben nochmal der Extra-Pass und nochmal für den freien Dreier. Und das ist die Qualität der Merlins. Und eben, wie Fabrice gesagt hat, da ist fast egal, wer spielt. Der Ball läuft. Und das macht die Mannschaft so gefährlich.
Ja, und das macht auch so viel Spaß, den zuzusehen. Also das ist für mich wirklich einfach ein Highlight gewesen, dieses Spiel anzugucken. Auch bei den Bayern haben wir das übrigens ab und zu mal gesehen. Klar, Baldwin, genau, sage ich schon. ja, Wade Baldwin hat einfach gut gezockt, aber trotzdem das ganze Ding am Laufen gehalten. Also wie die sich da die Bälle, die Extrapässe um die Ohren geklatscht haben, das war schon echt herausragend. Hat richtig viel Spaß gemacht, auch wenn ich mich so ein bisschen über die Zahl bei nur 12 Assists bei den Bayern so ein bisschen wunder. Das spricht nicht unbedingt dafür, zahlentechnisch. Aber es war auf jeden Fall so, dass es richtig schick anzugucken war. Lass uns doch direkt bei den Bayern bleiben und einen kleinen Einschub machen, weil es eben gerade in der Euroleague so eine richtig heiße Phase gibt. Bayern gegen Anadolu am vergangenen Freitag. Game-Winning-Block von James Gist. Robert, du bist Bayern-Experte, weil du sehr häufig vor Ort bist in der Arena. Was macht die Bayern aus deiner Sicht so stark, dass sie sogar gegen das heißeste Team Europas aktuell gewinnen können?
Ja, irgendwie sagt man es nach jedem Euroleague-Spiel wieder, oder Andrea Trinchieri betont es auch, die Mannschaft hasst es zu verlieren und so spielen sie auch. Sie waren auch in diesem Spiel wieder 15 Punkte hinten. Du spielst gegen Anadolu Efes, die kommen mit 7 Siegen in Folge, im Schnitt plus 20 diese 7 Siege. Also die haben alles rasiert, was in den Weg kam. Die kommen in Bestbesetzung mit einem Larkin, mit einem Micic, mit einem Roddy Bobois, mit einem James Anderson. Das ist eine Wahnsinnsmannschaft. Und die Bayern schaffen es auch hier wieder einen Weg zu finden, das Spiel zu gewinnen. Wirklich Chapeau, das war ein Bonussieg auf dem Weg in die Playoffs. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es gegen Efes was zu holen gibt.
Ja, und wie sie das ganze Ding holen am Schluss, ist ja auch wieder so eine Geschichte für sich. Gerade in der zweiten Halbzeit, wie viel Energie sie einfach gespielt haben. Das ist das, was die Bayern für mich so besonders macht. Ich glaube, das ist auch so dann auf die BBL bezogen wieder ein mini kleiner Nachteil vielleicht, dass die Bayern noch einen Tick intensiver spielen als Alba beispielsweise und sich dadurch längere Pausen auch brauchen, um sich wieder zu erholen, um die Energie wieder bringen zu können. Aber alles in allem ist das einfach Wahnsinn. Gerade in der zweiten Halbzeit, ich glaube, nur 33 Punkte von Anadolu zugelassen. Das ist ja Wahnsinn. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Jetzt haben die Bayern gegen Barcelona, gegen Anadolu gewonnen, gegen Ceska haben sie auch schon gewonnen. Fabrice, was erwartest du von den Bayern noch in diesem Jahr?
Ja, einiges. Also ich glaube, Alex Vogel hat es gesagt. Ich fand auch noch mal ich wollte auch nochmal auf die letzte Aktion vom Spiel gegen Istanbul eingehen. James Gist, der Block, ja, for the win. Ich glaube, Alex Vogel meinte, oder nee, sorry, Benny Zander war es. Allein für diesen Block hat sich die Verpflichtung gelohnt. Und so ist es auch. Und ich habe das Gefühl, in dieser Saison trägt jeder so ein bisschen seinen Teil dazu bei. Du siehst in der Bundesliga, dass jeder bereit ist, das Kommando zu übernehmen, ob es Paul Zipser ist, ob es Wade Baldwin ist, ob es Reynolds ist. Jeder kann das Spiel in die Hand nehmen. Und vielleicht hat das den Bayern in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt, dass sie mehrere Unterschiedsspieler haben oder ob es ein Vlado Lucic ist. Deshalb, also ja, ich traue den Bayern in diesem Jahr vielleicht so viel zu wie noch nie zuvor.
Robert, lass uns ein bisschen über James Gist sprechen. Der kam, ist mit 30er, mit einer ordentlichen Verletzungshistorie hinter sich. Und da haben sich viele gedacht, bringt der die wirklich weiter? Und jetzt ist der einfach der Defensivanker, der Typ, der hinten drin steht, die Bude zusammenhält und die seine Jungs auch vielleicht in die Playoffs bringt. Ich glaube, sein Wert kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
Absolut. Also ich erinnere mich noch gut, als mir Marco Pesic kurz vor seiner Verpflichtung gesagt hat, ah, James ist in körperlicher Top-Verfassung, hat einige Kilo abgenommen, der wird uns richtig helfen. Ich war ähnlich skeptisch wie du, ja, mit 30er, vielleicht den Zenit schon überschritten, aber es ist schon auffällig, er ist jetzt in allen Euroleague-Spielen im letzten Viertel auf der Platte. Da siehst du selten Jalen Reynolds auf der 5. Das macht James Gist, weil er einfach, wie Trinchieri sagt, der defensive Floor General ist. Er ist der Mann, der hinten den Laden zusammenhält. Ja, und dann schließt er das Spiel ab gegen FS mit 6 Punkten, 2 von 7. Man denkt sich, durchschnittlich, aber er macht den Unterschied. Ganz ähnlich ist es bei Nick Weiler-Bepp im Übrigen. Der hat in der Euroleague noch Probleme offensiv, wirft meistens wirklich schwache Quoten, auch gegen FS nur 2 Punkte bei 1 von 8 aus dem Feld. Aber was der Junge defensiv leistet gegen die besten Spieler der Gegner, das ist aller Ehren wert. Und er war wieder er, der Shane Larkin hier wirklich abtreibt, den Layup schwierig macht und dann so erst den Block von James Gist ermöglicht. Also meiner Ansicht nach geht diese letzte Aktion mindestens zur Hälfte auch auf Nick Weiler-Bepp.
Und lass uns noch mal ganz kurz drüber sprechen, warum James Gist im Normalfall in der Schlussphase spielt und nicht beispielsweise Jalen Reynolds, der ja offensiv, würde ich schon sagen, sehr viel begabter ist als James Gist. Aber defensiv ist Gist trotz seines Alters und seiner Größe einfach der Flinkere auf den Füßen und kann deswegen auch die Defense, die Trinchieri so gerne spielt, mit viel Switchen, gerade beim Pick and Roll, einfach am besten erfüllen.
Ja, sehe ich auch so. Und er kommuniziert halt sehr gut. Also da merkt man auch seine Erfahrung. Er hat einen Blick für das Spiel. Er weiß oft, was passiert. Und das nutzt den Bayern natürlich in der Defense ganz, ganz enorm. Und wie du sagst, klar, er ist defensiv stabiler als Jalen Reynolds. Daher ergänzen sich die beiden aber auch wirklich gut. Und es ist oft ja auch kein Problem, wenn Reynolds am Schluss nicht auf der Platte ist, weil offensiv in den entscheidenden Momenten eher andere Spieler die Verantwortung übernehmen. Ich denke da an Wade Baldwin oder an Vlado Lucic. Ich habe letztens mal eine Statistik rausgesucht. Vlado Lucic, was schätzt er, wie viel Prozent Dreier trifft er im letzten Viertel in der Euroleague-Saison bisher?
Wenn du es so sagst, wahrscheinlich 50 plus,
100.
oder?
Nein,
Er steht bei 62,5% in dieser Saison
Wahnsinn.
in der Euroleague im letzten Viertel. 22 Spiele. Er macht 6 Punkte im Schnitt im letzten Viertel. Das ist unfassbar. Und auch wieder jetzt gegen FS, 9 Punkte im Schlussviertel. Das ist ein Mann, der den Unterschied ausmacht. Und so, wie es Fabrice angesprochen hat, sie haben mehrere Unterschiedsspieler, verschiedene Charaktere, die sich sehr, sehr gut ergänzen. Und das ist so eine Mischung, die eben auf Euroleague-Level aktuell in die Playoff-Ränge führt.
Ja, hoffentlich. Also davon gehen wir mal fest aus. Es könnte schon in dieser Woche passieren. Ihr hört uns wahrscheinlich ab Montagmorgen, von daher können wir schon von dieser Woche sprechen, dass es klappt mit den Bayern. Ein Sieg in Valencia und gleichzeitig eine Niederlage von Baskonia einen Tag später reicht den Bayern, um weiterzukommen. Ich würde sagen, wenn die Bayern in dieser Woche weiterkommen, dann machen wir dann auf jeden Fall ein kleines Special. Ansonsten vielleicht in der kommenden Woche, wenn sie es dann dort festmachen. Dann machen wir ein kleines Special. Dann quatschen wir mal ausführlicher nochmal über die Bayern. Haben vielleicht auch nochmal die ein oder anderen Insights von Insidern und können dann da euch nochmal ein bisschen stärker aufklären. So, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen an die Bayern einen Haken dran. Sie gewinnen also in Crailsheim mit 5 Punkten und sie gewinnen auch gegen Anadolu Efes in der Euroleague mit einem Punkt. Also zwei sehr erfolgreiche Spieltage für die Bayern, Freitag und Sonntag. Dann weiter in der BBL und da gab es eine Partie, da haben sich die Gießener vielleicht schon vorzeitig aus der Liga verabschiedet. 73 zu 74. Vielleicht ist mein Abgesang ein Tick zu früh, aber Gießen ist plus 12 zur Halbzeit und schafft es am Schluss nicht, gegen einen Mitwettbewerber um den Klassenerhalt sie schaffen es nicht, sich durchzusetzen einfach. Woran lag das, Fabrice?
Ja, erinnerte so ein bisschen auch an das Spiel gegen Frankfurt. Da waren sie im ersten Viertel extrem hoch vorne und auch hier wieder deutliche Führung. Man hatte eigentlich den Eindruck, okay, ich meine, Würzburg, bei denen läuft es jetzt auch nicht überragend momentan. Und ich hatte dann schon den Eindruck während des Spiels, das werden die Gießener machen in dem Spiel. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Würzburger dann nochmal so zurückkommen. Aber ja, im dritten Viertel gelang den Gießenern auf einmal gar nichts mehr. Und ich fand jetzt auch nicht, dass die Würzburger überragend gespielt haben während des Runs. Aber die Gießener waren einfach, ja, so, wirkten so ein bisschen von der Rolle. Dann kam der Lauf der Würzburger und ja, gut am Ende. hat Deontay Garrett war es, glaube ich, noch so den Sieg auf der Hand. Wenn er den macht, dann geht er als Held vom Spielfeld. So ist natürlich extrem bitter für die Mannschaft. Ich weiß nicht, man kann ja eigentlich wieder nicht so viel vorwerfen. Man kann ihnen eigentlich nur vorwerfen, dass sie da in dem dritten Viertel diesen Run zugelassen haben, meiner Meinung nach.
Ja, also ich fand es allgemein kein ansehnliches Spiel, oder Robert?
Nee, ich wollte gerade sagen, eine Frage der Qualität. Das mehrt sich jetzt bei unseren Folgen bei den Gießen 46ers. Ich habe den Eindruck, die Qualität im Kader reicht einfach nicht ganz. Wie ihr schon angesprochen habt, der Run der Würzburger im dritten Viertel, ich weiß nicht, ob der nur den Würzburgern geschuldet war. Gießen bringt 6,5 Minuten keinen einzigen Zähler aufs Scoreboard. Boah, das in heimischer Halle. Ja, das ist schwierig. Und jetzt war bei dem Restprogramm, also 5 der nächsten 6 Gegner heißen Crailsheim, München, Ulm, Berlin und Ludwigsburg. Wenn man bedenkt, dass die 46ers 4, 5 Spiele auf jeden Fall gewinnen müssen, um in der Liga zu bleiben, halte ich das für fast aussichtslos.
Ja, dann haben wir am Schluss noch einen Wurf gesehen von Deonte Garrett, der davor 2 von 9 wirft, über das Spiel gesehen. Und dann wirft er aus so einem Rolling so einen komischen Fadeaway. Das ist doch nicht der Wurf, den du am Schluss haben möchtest, wenn du in so einem entscheidenden Spiel den letzten Wurf auf der Hand hast, quasi, oder Fabrice? Das ist für mich nicht der Wurf, auf den du spielst.
Ja, also ich sag mal, ich finde es eigentlich gut, dass er in der Situation sich gesagt hat, okay, ich versuche die Verantwortung zu übernehmen. Ich meine, er hat ja in den Spielen zuvor schon gezeigt, wozu er fähig ist. Deswegen finde ich es von der Einstellung her eigentlich genau richtig. Wir hatten so eine ähnliche Diskussion ja auch schon mal bei Chris Babb. Ja, es ist halt schwierig. Also
Ja, aber
gefühlt.
also dass er den Wurf nimmt, das ist, oder dass er diesen Wurf nimmt,
Ja.
okay, von mir aus, aber du spielst doch eigentlich, das würde ich zumindest machen, auf den Spieler, der bis dahin am besten drin ist im Spiel, der am besten die besten Wurfquoten hatte. Brandon Thomas beispielsweise oder Bowman oder sowas, die sich auch selbst was kreieren können. Bowman stand bei 6 von 8, Thomas bei 6 von 13 aus dem Feld. Und dann
Ja.
nimmst du Garrett mit 2 von 9.
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, in solchen Situationen, es gibt auch nicht so viele Spieler, die unbedingt in dieser Situation den letzten Wurf nehmen wollen. Ich weiß nicht. Ich glaube, in so einer Situation, das sind Millisekunden oder ich weiß nicht, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, ob Gießen vorher noch eine Auszeit hatte, korrigiert mich gerne, ob das einstudiert war, ob man sich vielleicht auch als Mannschaft dazu entschieden hat, okay, Garrett nimmt den letzten Wurf, deswegen. Ja, also ich finde, man hat auch nach dem Spielfeld gesehen, keiner hat jetzt dem Spieler da einen Vorwurf gemacht. Ich vermute, man hat sich einfach dazu entschieden, okay, wir vertrauen jetzt Garrett, was ja aus dem Aspekt aus auch die richtige Entscheidung ist. Geht es gut, reden wir am Ende nicht drüber. Aber ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt, Flo, dass man vielleicht hätte schauen sollen, einen Spieler mit einzubinden, der ja einen besseren Tag hat.
Ja, und dann, Robert, habe ich mir noch was notiert. Das fand ich auch ganz interessant. Die Gießen 46ers nur mit 14 persönlichen Fouls. Übers komplette Spiel. 14 Fouls. Sind die zu nett?
Ja, im Abstiegskampf kann man da eigentlich schon mal öfter hinlangen. Die Zahl ist mir jetzt beim Schauen des Spiels gar nicht so aufgefallen. Ja, muss ich dir aber recht geben.
Also 14 zu 21 Fouls heißt es
Ja,
am Schluss.
das ist schon sehr auffällig.
Und das
Foul
ist.
ist ein gutes Stichwort, das könnte ich auch zuvor noch ergänzen. Aus Sicht der Gießener beim letzten Wurf, man könnte natürlich auch versuchen, zum Korb zu ziehen und einen Foul zu ziehen, um vielleicht an die Freiwurflinie zu gehen. Bei so einem Wurf von Garrett kriegst du in der Regel keinen Foul mit diesem schiefen Fadeaway, aber das nur nebenher. Ja, das stimmt. 14 Fouls ist über 40 Minuten arg wenig.
Ja, und da
Absolut.
lässt
Also.
darauf schließen, dass sie einfach vielleicht nicht hart genug spielen, vielleicht nicht gewillt genug sind, auch einfach mal zuzupacken.
Ja, eben, vor allem, wenn du 40 Punkte in der zweiten Halbzeit kassierst, in einem Spiel, das Mitte der 70er ausgeht, absolut. Da muss man mal zupacken. Ja, es ist eine ganz, ganz bittere Niederlage für Gießen, aber wir haben noch gar nicht über Würzburg gesprochen. Für die
Da
ist
wäre ich
es
jetzt als
natürlich
nächstes drauf gekommen,
ja,
genau.
ein riesiger Sieg. Ich würde fast so weit gehen, dass die Würzburger jetzt in Sachen Klassenerhalt durch sind und man kann eigentlich nur Woche für Woche wieder den Hut ziehen, was Dennis Wucherer aus dieser Mannschaft rausholt. Wieder 5 verletzte Spieler, Felix Hoffmann auch raus. Und dennoch schaffen sie es, ihre Spiele zu gewinnen, die Siege einzufahren. Und das ist das, was letztlich vor allem in diesem engen Tabellenmittelfeld zählt.
Ja, Flo Koch hat es nach dem Spiel gesagt, zumindest 20 Minuten haben sie das Würzburg gezeigt, das sie am Anfang der Saison waren. Wir haben Basketball gearbeitet, hat er gesagt. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Also nicht gespielt, sondern wirklich gearbeitet, hingeklotzt, hart gespielt. Und damit sind sie jetzt gerettet, Fabrice?
Ja, also in der jetzigen Tabellenkonstellation müsste es da schon mit dem Teufel zugehen. Aber das, ja, zeigt mal wieder, wozu die Würzburger fähig sind. Es gibt keine Entschuldigung, klar, wieder ein Verletzter, aber die Mannschaft nimmt es, also, oder ich habe das Gefühl, dass es auf die Mannschaft keinen großen Einfluss hat. Also jeder, der seine Minuten bekommt, gibt 100% und so kommen diese Sachen zustande. Und das ist wirklich dann auch irgendwo eine Mentalitätsfrage. Und ja, in der Mannschaft steckt extrem viel Mentalität und da hat, glaube ich, auch Dennis Wucherer riesen Anteil dran.
Ja, glaube ich auch. Vor allem hat er ja vor der Saison, beziehungsweise zu Beginn der Saison eingebracht, dass es ja wieder so eine Saison ist, die unter sehr speziellen Umständen stattfindet, Thema Corona natürlich auch hier, dass er gar nicht möchte oder wenn es nach ihm ginge, sollte man doch nochmal überlegen, ob da zwei Mannschaften absteigen. Und da hatte jeder gedacht, gut, also die Würzburger, die sehen sich selbst schon irgendwie so drei Viertels in der zweiten Liga. Ganz ehrlich, ich habe sie auch für eins der untersten Teams gehalten, aber mit 8 Siegen aus 22 Spielen können die eigentlich ziemlich zufrieden sein mit dem, was sie bisher hin geleistet haben. Vor allem durch diesen knappen Sieg jetzt gegen die Jobstairs Gießen 46ers. Holen sie diesen wichtigen Sieg, 74-73, heißt es am Schluss. Und damit sind die Würzburger so gut wie gesichert. Haben jetzt dann natürlich noch ein paar Brocken vor der Brust, um mal in den Phrasen zu bleiben. Aber bei den Gießenern, da wird es auf jeden Fall jetzt ganz, ganz eng. Die stehen am Ende der Tabelle mit 4 Siegen aus 24 Spielen. Der MBC steht ja auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz mit 3 Siegen mehr. Also da muss jetzt noch einiges entstehen, dass da überhaupt am Schluss für die Gießener noch ein Fünkchen Hoffnung am Start ist. Dann lass uns Gießen-Würzburg zumachen. Vielleicht werden wir da in den nächsten Wochen auch noch mal intensiver drauf zu sprechen kommen. Und weitermachen mit der Partie Ulm gegen Ludwigsburg. 77-83. Beide kamen aus einer Niederlage im Spiel zuvor. Warum hat Ludwigsburg gewonnen, Robert? Was würdest du sagen?
Ja, es ist wieder diese John Patrick-Mentalität. Energie, Energie, Energie über 40 Minuten und die macht dann im Schlussviertel den Unterschied. So würde ich das Spiel zusammenfassen. Ulm hat geführt, 6 Punkte zur Halbzeit mit 4 Punkten nach dem dritten Viertel. Aber die Riesen haben eben nie abreißen lassen. Der Vorsprung wurde nie so groß, dass man außer Reichweite kam. Und am Schluss sind es eben Jordan Hulls, Jalen Smith, die die Dinger dann reinmachen und das Ruder herumreißen und somit nach der einen Niederlage sofort wieder den nächsten Sieg einfahren gegen ein starkes Ulm auswärts, die jetzt ihrerseits aber dreimal hintereinander verloren haben. Da werden wir auch drüber sprechen müssen.
Ja, Ulm verliert vor allem schon wieder, muss man schon fast sagen, wie im Hinspiel, das Spiel in der letzten Minute, ja, muss man wirklich so sagen, in der allerletzten Minute verlieren sie es. Woran liegt es, Fabrice?
Ja, ich fand es ein bisschen sinnbildlich. Erstmal auch Riesenkompliment nochmal an Jalen Smith, aber auch an die anderen. Ich meine, Jalen Smith kam knapp auf 40 Minuten. Das zeigt, welches Pensum er gehen musste. Das zeigt auch, dass die Ludwigsburger alles investieren mussten für den Sieg. Aber es war vielleicht auch wieder nicht das beste Spiel, verglichen mit seinen anderen Performances. Aber warum er für mich in dieser Saison der MVP ist, weil er dann den letzten entscheidenden Wurf mal wieder macht. Und das ist dann dieser bekannte Unterschiedsspieler. Und der Spieler, der dann am Ende vielleicht doch den Unterschied gemacht hat. Aber ich finde, man muss ja trotzdem auch ein Daisy Rodriguez, ein Jordan Hulls, der unfassbare Würfe von draußen getroffen hat. Also es war wieder eine super Teamleistung der Ludwigsburger. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Ulmer sind schwer zu schlagen zu Hause. Also ich meine, die haben auch Alba Berlin vor ein paar Wochen alles abverlangt. Also ich finde, das darf man nicht vergessen, wie schwer es eigentlich ist, in Ulm zu gewinnen.
Ja, Ulm steht zu Hause mit 8 Siegen, 5 Niederlagen da. Zuletzt aber dreimal in Folge verloren, die Ulmer. Klar, Programm war auch natürlich entsprechend, muss man auch ganz ehrlich sagen. Alba und Ludwigsburg mit dabei in diesen drei Niederlagen. Warum reicht es da aus deiner Sicht nicht, Robert? Vor allem gerade, wenn wir über die letzte Minute sprechen nochmal.
Ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass sie ihre Leistung nicht konstant über 40 Minuten aufs Parkett bringen. Und da ist die Leistungsdichte in der BBL einfach aktuell so eng, dass du vor allem gegen Gegner wie Ludwigsburg, wie Alba Berlin 40 konstant gute Minuten brauchst, um zu gewinnen. Und das schaffen sie aktuell nicht. Und daher rühren diese Niederlagen, die nicht in jedem Fall sein müssen, aber ohne 40 Minuten 100% gute Leistung gewinnst du in diesen Tabellenregionen die Spiele nicht.
Ulm steht aktuell auf Rang 6 mit 14 Siegen. Crailsheim ist Fünfter mit 17 Siegen, also schon mal drei Siege dahinter, die Ulmer. Die müssen jetzt eher gucken, dass sie sich nach unten vielleicht noch ein bisschen absichern. Hamburg und Bamberg stehen noch dahinter. Hamburg mit 13 Siegen und Bamberg mit 12. Also kurz hinter Ulm. Aber ich glaube, fürs Playoff-Rennen ist es trotzdem immens wichtig, in diesem Jahr vielleicht noch mal einen Tick mehr als sonst weiter oben zu landen, dass du halt dann vielleicht doch eher auf Oldenburg oder vielleicht sogar auf Crailsheim triffst und nicht direkt in der ersten Runde gegen Ludwigsburg oder Alba spielen musst, oder, Fabrice?
Ja, absolut. Also ich sag mal, das wird generell echt spannend sein zu sehen, wie die Platzierung, also das kann echt eine große Rolle spielen, wo du dann am Ende stehst, weil ich schätze es so ein, dass die Top 5, dass da jeder jeden schlagen kann. Also ich glaube, so die ersten 5 waren vielleicht noch nie so eng beieinander. Und das macht's ex also das kann wirklich, der Heimvorteil kann in dieser Saison echt was ausmachen. Und ich meine, man hat es bei den Crailsheimern gesehen, die haben im Prinzip alle von oben geschlagen. Berlin jetzt mal ausgeklammert. Die Oldenburger haben gezeigt, sie können in Berlin gewinnen, sie können in Bayern alles abverlangen. Also die Konstellation der ersten 5 Plätze, das wird echt spannend sein zu sehen, ja.
Stand jetzt wären die Ulmer Gegner vom FC Bayern. Da ist überhaupt kein Kraut gewachsen, Robert, glaube ich, in so einer ersten Playoff-Runde.
Ja, glaube ich auch nicht, aber das ist momentan noch ein bisschen viel Kaffeesatzleserei. Für die Riesen wird es darum gehen, den ersten Platz zu halten, weil da ist natürlich eine Riesenchance, wenn man davon ausgeht, dass Bayern und Alba, wenn sie das denn schaffen, auf Platz 1 zu bleiben, die Plätze 2 und 3 einnehmen. Das würde nämlich bedeuten, dass Bayern und Alba im Halbfinale aufeinandertreffen. Das heißt, die Riesen könnten, wenn sie Platz 1 halten, in Richtung Finals schielen, ohne gegen Bayern oder Alba spielen zu müssen. Daher ist da auch noch eine erhebliche Brisanz drin. Von den hinteren Teams sehe ich keins, das Bayern oder Alba in den Playoffs schlagen kann. Aber die Riesen mit Heimvorteil? Wieso nicht? Ich glaube, dass nichts über Bayern oder Alba geht. Aber wenn man auf Platz 1 in die Playoffs geht, mit richtig Selbstvertrauen, den Riesen ist alles zuzutrauen. Man hat es beim Finalturnier gesehen.
Ja, und deswegen wollen wir auch jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die Riesen eingehen. MVP-Kandidat, haben wir ja schon drüber gesprochen, Jalen Smith, der knallt halt auch noch den Dagger rein. Also der nimmt sich halt dann einfach das Ding und schrotet es drauf und schießt ihn auch noch rein. Wurfwahrscheinlichkeit kennen wir selber von solchen Würfen, die ist, keine Ahnung, bei wahrscheinlich zwischen 40 und 50%, wenn er einen guten Tag erwischt. Aber klappt, also mal plump gefragt, klappt bei Ludwigsburg gerade einfach alles oder rührt das für euch eher aus einem gewonnenen Selbstvertrauen raus?
Ja, ich glaube, es klappt viel aufgrund des Selbstvertrauens, aber es ist auch Qualität da. Und wenn sich Qualität und Selbstvertrauen treffen, dann kommt in der Regel was Gutes bei raus. Und das sieht man eben bei Ludwigsburg momentan. Jalen Smith, wir reden ja jetzt oft über schwierige Würfe, über letzte Würfe, Chris Babb, Deante Garrett, jetzt Jalen Smith. Jalen Smith nimmt auch diese letzten Würfe. Er nimmt sie auch oft aus dem Isolation Play oder aus dem 1 gegen 1, aber er hat meiner Ansicht nach die Qualität, mit diesen Stepback-Würfen sich doch einen gewissen Raum zu erarbeiten, damit er daraus einen verhältnismäßig guten Wurf macht und diese dann auch dementsprechend hochprozentig trifft. Hochprozentig für die Qualität solcher Würfe natürlich. Und das, Fabrice hat es angesprochen, macht ihn auch meiner Ansicht nach momentan zum MVP der Liga, weil er einfach unfassbaren Wert hat für die MHP-Riesen und ihnen die Spiele oft nach Hause bringt.
Ja, ich hatte unter der Woche das Vergnügen, mit ihm zu sprechen, ein Interview zu führen für die kommende Ausgabe der Big. Da werdet ihr dann auf jeden Fall im Big Preview den ein oder anderen Interviewschnipsel mit ihm hören. Unter anderem auch zum Thema, was er denkt, wer denn der MVP der Saison werden sollte. Sehr, sehr interessant. Also da dürft ihr euch schon mal auf die nächste Ausgabe dann freuen. Noch ein Thema, über das wir bei Ludwigsburg sprechen müssen. Sie haben zwei etatmäßige Center in ihren Reihen mit Jonas Wohlfahrt-Bottermann, also Wobo, und Jermall McLean. Die beiden sind ihre Center. Jermall McLean ja auch noch nicht so lange mit dabei. Und die beiden reißen zusammen nur 19 Minuten ab. gegen einen Dylan Ossetkowski unter anderem im Ulmer Dress. Ansonsten spielen die Ludwigsburger Ultra Small Ball mit Desi Rodriguez auf der 5. Der ist gerade mal 1,98 Meter groß. Was sagt uns das über die Qualität der Riesen? Was sagt uns das auch über die Anpassungsfähigkeit der MHP-Riesen, Fabrice?
Ja, ich finde immer, sie machen das zu ihrem Vorteil. Also das ist ja kein Zufall, dass Desi Rodriguez auf der 5 spielt. Das ist ja genau das System von John Patrick. Er möchte einfach 5 Spieler auf dem Platz haben, die wissen, wie man verteidigt. Die, ja, also im Prinzip, dass jeder jeden verteidigt, das steht an oberster Stelle. Und ich finde es halt eh immer spannend, wie flexibel sie in der Verteidigung agieren. Und für sein System sind das meiner Meinung nach die perfekten Spieler. Deswegen ist vielleicht Wobo ein Spieler, der im ersten Moment nicht so wirklich ins System passt. Ich würde Wobo hier aber nochmal in Klammern setzen, weil Wobo ist dann nochmal so ein ganz spezieller Fall. Das kannst du auch irgendwie nicht erklären, warum er dann doch irgendwie so wichtig ist oder warum gerade er dann ja vielleicht auch einer der Schlüsselfaktoren in gewissen Spielen sein kann. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass der Fokus oder dass das System darauf beharrt, ja, agile Spieler, etwas kleinere Spieler, die im Zweifel ja 40 Minuten pressen können, dass das ein bisschen darauf basiert.
Robert, 19 Offensiv-Rebounds holen die MHP-Riesen mit dieser Aufstellung. 19.
Hustle Plays. Ich habe Hustle Plays notiert, als ich mir das Spiel angeschaut habe. Die Riesen machen die Hustle Plays. Das ist am offensiven Brett, das ist aber auch bei der Defense am Ball, das ist bei Loose Balls, diese Deflections, die haben immer die Hände drin. Da hat jeder vollste Energie und das macht sie auch so schwer zu spielen. Notieren wir uns mal diesen Punkt für später noch, wenn wir über die Qualität in der Liga sprechen. Ich glaube, das wird auch ein Punkt sein, den wir da nochmal aufgreifen müssen. Aber das machen wir später, glaube ich.
Du meinst den Punkt mit der Qualität oder mit den Hustle Plays?
Ja, wie der Gegner damit umgeht.
Okay.
Das, glaube ich, ist eine Frage der Qualität.
Dann ist es auf jeden Fall schon mal notiert. Ich hatte mir auch nochmal aufgeschrieben, wenn Ludwigsburg Erster wird, dann ist der Weg ins Finale frei, mal so in Anführungsstrich natürlich, dass dann natürlich noch ganz andere Mannschaften auch kommen und dass Playoffs dann nochmal eine Sonderstellung haben, ist auch klar. Aber die Ludwigsburger müssen weiterhin versuchen, auf Platz 1 diese Saison zu beenden. Alba und Bayern würden sie so aus dem Weg gehen, dass sie dann also problemlos ins Finale einziehen könnten. Aber wie Robert es schon schön gesagt hat, das ist Kaffeesatzleserei. Da werden wir dann mal ganz gespannt drauf schauen, ob die Ludwigsburger das auch weiterhin so hinbekommen. Wir haben es ja schon bei der ein oder anderen Top-Mannschaft auch schon gesehen, auch von oben, dass es dann doch mal zu größeren, zu kleineren Serien kam zumindest, in denen sie dann auch verloren haben. Gut, dann würde ich sagen, nächste Partie Göttingen-Bonn, die wir da auf hatten, die wollten wir ursprünglich mal eigentlich nicht behandeln, weil die Göttinger und die Bonner schon relativ sicher waren im gesicherten Mittelfeld, wie man so schön sagt. 102-99 hieß es am Schluss, nach Verlängerung Bonn ohne Chris Babb, Tai Odiase mit einem schlechten Spiel, Göttingen gewinnt trotzdem. Also das war schon eine Top-Partie und deswegen sprechen wir jetzt auch drüber. Fabrice, was hat dir so gut gefallen?
Ja, erstmal muss man, ich weiß, ich mach's im Mannschaftssport eigentlich nicht so gerne, aber erstmal muss man hier, ja, Riaz Lomasch hervorheben, 38 Punkte. Er hatte, glaube ich, sogar zwischenzeitlich einen Rekord. Er hatte, meine ich, 36 nach dem dritten Viertel oder 35. Also er war sogar auf Rekordjagd für einen Punkte-High. Und ich weiß, also man kann oder man muss die Göttinger wirklich auch dafür loben, dass sie nochmal tätig wurden auf dem Transfermarkt. Ich meine, der fällt ja auch nicht vom Himmel. Ich meine, diesen Spieler musst du ja auch erstmal scouten, musst schauen, ey, passt der ins System? Und wirklich, das war ein Sechser im Lotto. Aber auch Bucker hat mir wirklich gut gefallen. Er wurde ja auch nachverpflichtet. Deshalb, ja, finde ich, muss man so der ganzen Organisation von Göttingen, gut, es ist vielleicht noch ein bisschen früh, wenn wir ihn jetzt zum Klassenerhalt gratulieren und das werden sie auch erstmal abstreiten. Sie werden sagen, okay, ja, es ist noch ein bisschen hin. Aber muss man den Hut vorziehen, weil ich glaube, gerade auch für die Göttinger war es jetzt während Corona nicht einfach. Und ich finde, da holen sie wirklich schon, vielleicht nicht das Maximale, aber sie sind schon sehr nah dran. Großes Kompliment.
Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass wir hier nur audiomäßig unterwegs sind, denn den Dunking von Dawkins hätte ich euch nochmal gerne gezeigt.
Wow.
Alter Schalter, das war eine der krassesten Aktionen, die ich diese Saison gesehen habe, oder?
Ja, vor allem in der entscheidenden Phase haut der so ein Ding raus. Hui,
Ja, das werden wir in den Top 10 sehen, und zwar vermutlich ziemlich weit vorne.
Ja, das glaube ich übrigens auch. Was ich sehr interessant finde, wir hatten Lomas ja schon angesprochen, der hat übrigens den Rekord geknackt, Fabrice, weil du es schon angesprochen hast. Ja, genau, Ricky Paulding hatte da die meisten Punkte aller BBL-Spieler in dieser Saison mit 36 erzielt. Riaz Lomas hat es jetzt mit 38
Ah, okay,
getoppt.
ich war jetzt nicht ganz sicher, ob Overtime dann auch dazu zählt,
Ja,
aber
hat wohl dazu gezählt.
Okay, ja, dann hat das
Wurde
so.
zumindest so bei Magenta Sport besprochen. Ich denke mal, dass das gilt.
Meckern auf hohem Niveau.
Ganz genau, ganz genau. Aber ansonsten ist auch hier bei den Spielzeiten ganz gut abzulesen, dass Göttingen es schafft, mit einer gewissen Breite im Kader auch dann am Schluss Qualität zu entwickeln. Wenn wir hier drauf gucken, 10 Spieler eingesetzt, mindestens 10 Minuten haben 9 davon gespielt. Nelson Weidemann mit 9 Minuten, dann der Spieler Nummer 10 quasi. Das ist schon eine krasse Kiste, oder Robert?
Ja, vor allem, weil die Göttinger mir in der ersten Halbzeit eigentlich nicht gut gefallen haben. Das war ein ziemlich lahmer Auftritt, vor allem im ersten Viertel. Luke Nelson wirkte fast schon unmotiviert. Von Booker kam auch erst in der zweiten Halbzeit, was nachdem die beiden ja im letzten Spiel schon mit 0 Punkte vom Feld gegangen sind, standen sie zur Halbzeit wieder beide bei 0. Frank Meinertshagen hat es in der Halbzeit auch angesprochen, man ist schon nochmal auf der Suche, jetzt tatsächlich sogar nochmal nach einem Spielmacher, nach einem kleinen Spieler. Ja, aber Hut ab, dass sie das noch rumgerissen haben. Klar, Lomasch sei Dank. Lomasch wurde dann kurz vor Schluss, ich habe schon befürchtet, er wird zum tragischen Held, als er in den letzten 40 Sekunden zweimal den Ball wegwirft. Aber letztlich hat es dann doch noch gereicht. Ja, so über die Verfassung von Luke Nelson, das sollte man im Auge behalten. Also das war jetzt über mehrere Spiele schwach, wirklich schwach. Aber wie gesagt, wichtiger Sieg. Damit sollten sie aus dem Gröbsten raus sein. Für Bonn, auch dritte Pleite jetzt in Serie. Das war's dann vermutlich mit den Playoffs oder mit den letzten Playoff-Hoffnungen für die Telekom Baskets.
Ja, aber Alex Hamilton mit einer richtig guten Partie, der ist richtig aufgeblüht ohne Chris Babb an seiner Seite. Hat 17 Würfe genommen, 11 davon getroffen, 29 Punkte. Der hat richtig abgeliefert, Fabrice.
Ja, großes Kompliment. Also, hat mir in der letzten Folge ja auch schon mal angesprochen. Da hat er auch eine gute Partie gemacht. Also, er scheint sich wirklich eingefunden zu haben. Ja, waren jetzt ein bisschen bittere Niederlagen für die Bonner. Also ich denke, wie Robert es gesagt hat, über die Playoffs braucht man jetzt wahrscheinlich nicht mehr reden. Die Bonner werden versuchen, dass ihnen kein Abwärtsstrudel mehr geraten, weil lass Vechta nochmal 2, 3 Spiele gewinnen, dann könnte es auch nochmal, oder Gießen genauso. Also man darf ja nicht vergessen, wenn eines der Teams vielleicht nochmal so einen kleinen Lauf startet, könnte es zumindest dazu kommen, dass die anderen Teams nochmal ein bisschen nervös werden. Deshalb werden sie wahrscheinlich erstmal nicht mehr an die Playoffs denken, sondern schauen, dass sie im Anführungsstrichen gesicherten Mittelfeld bleiben.
Ja, von den Playoffs sind sie ja auch ganz gut entfernt.
Genau.
Bamberg mit 12 Siegen, Göttingen mit 8 und Bonn auch mit 8. Also Göttingen hat zu Bonn aufgeschlossen. Da muss man, glaube ich, dann tatsächlich nicht mehr wirklich über die Playoffs sprechen. Ansonsten eine sehr ansehnliche Partie. Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl zwischendrin, keine der beiden Mannschaften möchte gewinnen. Die hatten alle so ein bisschen Angst vor dem Sieg. Am Schluss trotzdem dann der Sieg für die Göttinger und ein tolles Finish mit vor allem einem überkrassen Dank von Aubrey Dawkins, der mit 17 Punkten auch wieder ein gutes Spiel abgeliefert hat. Und damit die Göttinger mit 102-99 siegreich.
Können wir hier auch noch kurz über das letzte Play sprechen zum Sieg?
Natürlich, aber
Weil wir das
hallo.
ja schon jetzt oft getan haben. Und du hast es vorher angemerkt, über welchen Spieler gehst du bei Göttingen
Ja.
im letzten Play?
Gute Anmerkung.
Und sie
Harper Camp.
spielen Harper Camp. Und wer gibt den Assist? Akeem Vargas. Sie spielen auf dem linken Flügel einen Block für Akeem Vargas, der in die Zone penetriert und auf Harper Camp ablegt. Ich glaube, damit hätten die wenigsten gerechnet, dass man eine sehr, sehr interessante Entscheidung in der Crunch Time über Vargas und Camp zu gehen. Unorthodox vielleicht, aber erfolgreich. Also man sieht, es muss nicht immer der vermeintliche Go-To-Guy sein, wenn es eine effektivere Lösung gibt.
Ja, vor allem Akeem Vargas nach dem letzten Spiel bei Alba Berlin, wo sie ja richtig einen auf den Senkel bekommen haben, dann auch nochmal öffentlich die Mannschaft kritisiert, hat sich anscheinend gelohnt. Dann in der zweiten Halbzeit haben wir es dann gesehen, die Göttinger da mit deutlich besserer Leistung gewinnen die beiden letzten Viertel jeweils mit 3 Punkten und holen sich so am Schluss den Sieg. Übrigens, bei diesem Aktion, bei dieser Aktion, bei diesem Play, das kam mir so ein bisschen zu kurz beim Magenta Sport. Aus meiner Sicht war Gas beim Loslaufen mit einer ganz komischen Bewegung, die mir stark nach Schrittfehler aussah. Aber da hat sich auch keiner groß beschwert. Vielleicht hatte ich einen Knick in der Optik, ich weiß es nicht. Aber bei Magenta haben sie es auch nicht weiter aufgelöst. Also es war ein bisschen schade, das hätte ich gerne nochmal gesehen. Aber dann hätten wir das jetzt auch zugemacht, würde ich sagen. Göttingen gewinnt gegen Bonn und schließt damit auf, sind damit punktgleich mit den Bonnern, jeweils mit 8 Siegen, diese beiden Mannschaften. Dann lass uns rübergehen in den Two-Minute-Drill. An diesem Wochenende war ja richtig viel los. Da haben wir jetzt nochmal 5 Spiele für euch, jeweils nicht länger als 2 Minuten besprochen. Und deswegen würde ich sagen, Oldenburg gegen Vechta 101-71. Fabrice, was gab's Interessantes?
Ja, also es war ein Startsieg für die Oldenburger. Sie haben einfach ihre Qualität von A bis Z ausgespielt. Dafür stehen die Oldenburger, für Tiefe in der Mannschaft. Und das haben sie mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Also ja, es war schon so eine kleine Machtdemonstration der Oldenburger und zeigt auch, dass die Oldenburger noch einiges vorhaben in dieser Saison. Für Vechta war leider nichts zu holen an diesem Wochenende nach der zuletzt guten Leistung gegen die Ulmer. Möchte Rasa Vechta da überhaupt keinen Vorwurf machen. Da geht es jetzt gegen Göttingen, ja, alles auf eine Karte zu setzen, wie es so schön heißt.
Nächste Partie, Frankfurt gegen Alba 60-94, Robert. Das war mal eine Abreibung.
Ja, das war eine Abreibung unterm Strich. Es war lange nicht so deutlich, wie das Ergebnis ausschaut. Im letzten Viertel allerdings sind 28-4 für Alba Berlin. Ja, also letztlich ist es auch hier eine Frage der Qualität und die ist bei Alba Berlin deutlich, deutlich höher als bei den Fraport Skyliners. Aito hat wieder extrem die Minuten verteilt. Kein Spieler mehr als 22 Minuten auf dem Feld. Also das war total ungefährdet. Erwähnenswert, Debüt von Chris Kumachi bei Alba Berlin. Der Junge ist 2 Meter, helft mir, weit über 2,15, 2,20,
glaube ich. Ja, ich glaube auch 2,21 hatte ich, glaube ich, auf dem Schirm. Also aber ich weiß, nagel mich nicht drauf fest.
Ja, also auf jeden Fall groß, darauf können wir uns einigen. Sehr groß. Das war, fand ich total spannend zu sehen. Er ist noch sehr, sehr roh offensiv, also seine Hakenwürfe und so. Den ersten, glaube ich, hat er gleich mal richtig ans Brett gedonnert. Dann wurde er aber schön von Luke Sigma gefunden für einen Eliup-Dunk und vor allem defensiv. Der ist halt in der Lage, Würfe zu verändern. Da steht er, jetzt kommt nicht ein weit hergeholter Vergleich, aber ein Vergleich, der vielleicht nicht ganz fair ist, wie Eddie Tavares in der Zone. Er hat extrem lange Arme und kann da Würfe blocken, quasi ohne zu springen. Also da hat Alba wirklich ein ganz, ganz interessantes Projekt jetzt gestartet. Da bin ich gespannt, wie der sich vielleicht nicht mehr in dieser Saison, aber in den nächsten 1-2 Jahren entwickelt, weil solche Spieler können natürlich ein Spiel schon massiv verändern. Aber ansonsten zum Spiel ist alles gesagt. Matt Mobley bei den Frankfurtern eher blass, zwar Topscorer mit 14 Punkten, aber Alba hatte gleich in der Anfangsphase eine Box-and-Run-Verteidigung auf ihn gespielt und hat ihn da relativ früh dem Rhythmus genommen. Und somit war, wenn Mobley aus dem Spiel ist, ist bei Frankfurt natürlich auch viel Offensivpower aus dem Spiel. Und somit 10 Punkte nur im ersten Viertel für Frankfurt. Plus 34 am Schluss für Alba, ungefährdet.
Braunschweig gegen Hamburg. Die haben erst neulich gegeneinander gespielt, vor ganz kurzem, Fabrice. Wieder gehen die Hamburger als Sieger vom Feld, 74-63.
Ja, ich würde sagen, die Hamburger auf jeden Fall der verdiente Sieger. Es war lange schon eine relativ offene Partie, wobei ich immer das Gefühl hatte, die Hamburger sind einen kleinen Tick besser. Und genau dann im letzten Viertel haben sie dann den Deckel drauf gemacht. Jordan Swing, muss man hier erwähnen, in den letzten Wochen ist er so ein bisschen untergetaucht in einer extrem starken Partie. Das war der Jordan Swing, der gerade in den ersten Wochen der Easy Credit BBL so viel Spaß gemacht hat. Und die Hamburger machen einen extrem guten Job momentan. Also sie gewinnen die Spiele. Ja, ist jetzt vielleicht, ob es ganz oben reicht, wahrscheinlich nicht in dieser Saison, aber sie zeigen Konstanz und das ist extrem wichtig. Und ja, deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Wir haben jetzt, glaube ich, auch 3 Siege in Folge, die Hamburger. Deshalb sind auf einem richtig guten Weg, ihren Playoff-Platz, Platz 7, Platz 6 zu festigen.
MBC gegen Bamberg, 89-100. Robert, was gibt's Interessantes zu berichten?
Der nächste Hunderter gegen den MBC. Ja, das habe ich tatsächlich heute noch recherchiert.
Der MBC hat jetzt 6 Mal über 100 Punkte kassiert, also 100 oder mehr, wenn wir die 100 heute dazu nehmen, und 12 Mal über 90, also insgesamt 18 Spiele über 90 Punkte kassiert. Da ist es natürlich schwer, Siege einzufahren. In Anbetracht dessen stehen sie mit ihren aktuell, wie viel sind es? Sieben,
Sieben.
acht, sieben Siege noch verhältnismäßig gut da. Ja, gegen Bamberg. Sie haben halt im ersten Viertel schon wieder 34 kassiert. Zur Halbzeit stehen sie dann bei 54, halten das Spiel aber sogar noch ausgeglichen, können dann aber in der zweiten Halbzeit nicht ganz Schritt halten mit Brose Bamberg. Bei Bamberg wieder Christian Senkfelder, wieder eine starke Partie, 21 Punkte, 8 Rebounds. Aber der MBC muss sich was einfallen lassen. Der Trend spricht gegen sie aus den letzten 12 Spielen. Nur 2 Siege, 10 Pleiten. Das ist am ehesten die Mannschaft, wo ich noch denke, wenn ein Team ganz unten reinrutscht, dann der MBC. Aber sie haben halt noch den Vorsprung auf Vechta und Gießen. Aber ansonsten ist kein überragendes Spiel. Viele Punkte. Bamberg der verdiente Sieger.
Und dann haben wir noch Bayreuth gegen Chemnitz, 85 zu 72. Und das fasse ich für euch zusammen. Ein Spiel, das in der ersten Hälfte davon geprägt war, dass die Chemnitzer viele freie Würfe daneben geschossen haben. Bayreuth immer entsprechend dran geblieben. Und in der zweiten Halbzeit haben die Bayreuther dann angefangen, ihre Spieler besser ins Spiel zu bekommen. Frank Bartley eindeutig besser, Jones besser, Walker besser. Und entsprechend von Olisevicius getragen, der 19 Punkte gemacht hat. Für mich der überragende Mann an diesem Tag. Auch Pardon defensiv richtig gut gewesen. Und am Schluss ein ungefährdeterer Sieg, als es noch in der Halbzeit zu vermuten war. 23 zu 21 geht das dritte Viertel an die Bayreuther und 30 zu 16 dann sehr deutlich das letzte Viertel. Und somit holen sich die Bayreuther dann den verdienten Sieg gegen die Niners Chemnitz. So, und damit machen wir dann jetzt diesen Spieltag zu. Wir haben über alle Spiele kurz oder lang gesprochen und jetzt haben wir natürlich noch zwei weitere Kategorien für euch am Start. Zum ersten natürlich die Starting Five, die kommt jetzt gleich und dann auch noch Big Preview, wo wir heute mal über einen Artikel sprechen, der in der aktuellen Ausgabe veröffentlicht wurde. Sehr, sehr interessant, da geht es um die Qualitätsfrage. Aber jetzt erstmal die Frage, welche 5 Spieler waren aus eurer Sicht die qualitativ am besten bei diesem Spieltag? Robert, starte du doch einfach mal.
Okay, ich gehe auf Point Guard. Ich glaube, wie letzte Woche auch schon wieder mit Wade Baldwin. Career High in der BBL. 32 Punkte, 6 Assists, nur 2 Turnover. Du hast es vorher angesprochen. Er hat ein gutes Mittelmaß gefunden aus selber scoren und einem Auge für die Mitspieler. Plus-Minus-Wert von plus 15. Schlüsselspieler beim Sieg der Bayern. Ja, Shooting Guard gehe ich mit Richard Lomasch. Ich glaube, da dürften wir uns einig sein. 38 Punkte sprechen für sich. Die Mannschaft noch gewonnen. Daher ganz klar für mich auf der Position 2 gesetzt. Dann gehe ich auf der 3. Das ist praktisch. Der Kandidat kann quasi auf jeder Position eingesetzt werden. Mit Yoman Polas-Bartolo von den Riesen Ludwigsburg. Double-Double mit 19 und 11. Richtig stark. 3 Assists, noch 4 Steals geholt. Wieder mal das Allround-Paket, das er bieten kann, hat er abgeliefert. Daher mein Starter auf der 3. Auf der 4 gehe ich mit Christian Senkfelder. Topform momentan wieder. Bester Mann bei Brose Bamberg. Daher verdient er sich meiner Ansicht nach hier die Nominierung. Und als Center habe ich Derek Pardon gewählt, der von dir jetzt auch eben angesprochen wurde. 18 Punkte, perfekt aus dem Feld. Dazu 6 Rebounds, defensiv richtig gut, richtig präsent. Hat sich mal eine Starting Five Nominierung verdient, meiner Meinung nach.
Wunderbar, ist notiert. Dann darf ab jetzt mal Fabrice raushauen, wenn er es auf dem Zettel hat.
Ja, also erstmal mit Lomasch gehe ich zu 100% mit Derek Paden auch, mit Bartolo auch, die hatte ich jetzt auch genannt. Ich hätte Jordan Swing eigentlich ganz gerne noch mit dabei. Das ist ein bisschen die Frage. Gelistet ist er als Shooting Guard, wobei ich finde, bei den Towers übernimmt er oft auch immer so eine Art Point Guard Rolle. Aber mit Wade Baldwin bei den Stats, ja, würde ich mich auch dazu Flo, entscheid du es gleich. Also ich gehe mit Jordan Swing, weil er einfach lange, weil er so die letzten Wochen so ein bisschen unterm Radar war und jetzt wirklich eine überragende Partie gemacht hat und auch ein wichtiger Sieg für die Hamburg Towers. Jordan Swing. Und wer fehlt dann noch? Eine Position hatte ich jetzt
Ein
noch
Power
nicht.
Forward brauchst du noch.
Ein Power Forward brauche ich noch. Ah, das ist jetzt schwierig. Da würde ich Power Forward. Ja, müsste ich noch mal kurz nachdenken. Power Forward bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja, würde ich dir erstmal den Vortritt überlassen, Flo.
Ja, da führt, glaube ich, auch kein Weg an Christian Senkfelder vorbei. Also dafür, dass er so gut gespielt hat und seine Mannschaft dann auch noch souverän gewonnen hat. Er hat sie mal wieder zum Sieg geführt. Also da gehe ich dann mit Robert mit. Und dann hätten wir unsere Starting Five, weil ich mich auch hier für Wade Baldwin entscheide, der mit 32 Punkten sein Career High in der BBL geliefert hat und in einem Duell gegen einen Top-Contender oder gegen einen Playoff-Contender zumindest mal, der spielentscheidende Mann war. Also Baldwin auf der 1, Lomasch auf der 2, Polas Bartolo auf der 3, Sengfeld auf der 4 und Pardon auf der 5. Die 5 haben sich es also verdient, in unserer Starting Five des Wochenendes zu stehen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und dann hätten wir das also auch besprochen, dieses Kapitel. Und dann, Freunde, ist es eigentlich nur noch eine Qualitätsfrage, über die wir sprechen müssen. Die Qualitätsfrage, so heißt der Artikel, der aktuell in der Big erschienen ist, in unserem Big Magazin erschienen ist, als Thema des Monats, geschrieben von unserem Chefredakteur Martin Fünkele. Sehr, sehr interessante Einblicke. Und da wird darüber diskutiert, ob die Bundesliga an Qualität verloren hat oder nicht in dieser Corona-Saison. Hängt natürlich mit dem naheliegenden Gedanken zusammen, dass die Budgets stark geschrumpft sind. Bis zu 50% haben viele Clubs Einbußen. Und das liegt natürlich dann auch nahe, dass sie nicht so gute Spieler einfach holen konnten, die auch nicht so tief, nicht so teuer bezahlen konnten. Robert, wie ist denn deine grundsätzliche Meinung dazu? Einfach mal ganz subjektiv. Wie siehst du die BBL in der Saison 2021 zum Vergleich, die Saison davor beispielsweise?
Ja, die Qualitätsfrage, ja, die ist spannend. Ich sehe meiner Ansicht nach ein etwas gesunkenes Niveau im Durchschnitt bei allen Teams. Ich sehe aber auch, dass die Leistungsdichte enger geworden ist. Also ich finde, die Liga ist sehr attraktiv, einfach weil die Mannschaften oder viele Teams eben auf einer Augenhöhe agieren. Grundsätzlich das Niveau, glaube ich, ist schon ein bisschen gesunken, aber es ist nicht zu Ungunsten der Attraktivität gegangen, formulieren wir es mal so. Wenn wir jetzt so Spiele nehmen wie Gießen-Würzburg oder auch Göttingen-Bonn, die sind jetzt von der basketballerischen Qualität her, ja, weiß nicht, wenn sich Gießen und Würzburg da 34 Turnover um die Ohren schmeißen und dann 6 Minuten keinen Punkt scoren. Ja, es ist schwer anzuschauen, aber es ist eben am Schluss dann doch spannend und in der Hinsicht doch wieder attraktiv. Also ich glaube, dass im Ganzen die Qualität schon etwas abgenommen hat, aber keinesfalls so viel, wie es das Absinken der Budgets vielleicht vermuten ließe.
Fabrice, deine Meinung?
Ich finde, Robert hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Was man vielleicht sagen könnte, also ich hätte jetzt, also meine Meinung ist tatsächlich, ich fand, die Bundesliga hat sogar an Qualität dazu gewonnen, aber ich weiß, vielleicht bin ich da auch alleine oder stehe ich alleine mit der Meinung, aber ich finde sie tatsächlich irgendwie, habe ich den Eindruck, dass sie einen Tick stärker ist im Vergleich zu den
Woran
letzten Jahren.
machst du es fest, beispielsweise?
Was sein kann, was ich mir vorstellen könnte, Robert ist aber auch schon ein bisschen in die Richtung gegangen, dass die Mannschaften vielleicht mehr aus ihren Möglichkeiten machen, auch aufgrund so einer kleinen Notlage, dass jetzt vielleicht auch ein bisschen clevere Transfers getätigt werden, dass vielleicht nochmal genauer hingeschaut wird. Und ich habe den Eindruck, dass man, also auch wenn ich mir zu so Teams Crailsheim auch generell die ersten Platzierungen anschaue, wie eng es dazu geht, ich finde, oder auch Teams wie Hamburg, ich meine, so ein Team wie Hamburg, die spielen um Platz 6, Platz 7 vom Kader her, hätte ich die jetzt im Jahr zuvor vielleicht sogar höher gesehen. Deswegen, ich weiß nicht, ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Qualität so ein bisschen höher ist, oder weiß nicht, wenn du beim MBC schaust, Michalak, das ist schon extrem gut. Also ich hätte jetzt gesagt, die Qualität ist ein kleinen Tick höher, kann mich da aber auch täuschen, aber ja, finde ich so schön an solchen Debatten, dass es da kein richtig und falsch gibt.
Ja, so ist es. Vor allem, weil man natürlich auch so ein bisschen immer gucken muss, woran macht man es denn fest? Also
Eben.
beispielsweise gab es in dieser Saison weniger Assists aktuell als in den Saisons zuvor. Also das Zusammenspiel hat wohl so ein bisschen darunter gelitten. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein direkter Ausreißer oder sowas, sondern das ist Ja, das liegt einfach daran, dass vielleicht das Niveau so ein bisschen gesunken ist. Weniger Assists, weniger Heimsiege, mehr Ballverluste. Das sind so drei Zahlen, die in dem Artikel auch sehr gut beleuchtet werden. Den, liebe Hörer, wenn ihr noch nicht gelesen haben solltet, solltet ihr unbedingt lesen. Es hat mich wirklich überrascht, ein paar Sachen. Das spricht ja eher dafür, dass die Qualität einen Tick abgenommen hat. Ich hatte neulich das Glück, mit Marco Baldi sprechen zu können von Alba Berlin. Und der hat auch gesagt, also die Qualität hat vielleicht so ein bisschen abgenommen, aber was er gut findet, was daraus resultiert, ist, dass mehr Clubs wieder auf ihre eigene Identität schauen und diese Identität wieder sehr viel stärker schärfen. Als Beispiele hatte zum Beispiel Crailsheim angeführt, die, egal wer da als Spieler kommt, in der Vorsaison und auch in der aktuellen Saison einfach sehr erfolgreich sind, weil da eine Identität dahinter steckt, die auch natürlich unter anderem Thomas Iserloh mit reingebracht hat. Oder bei den MHP-Riesen, dass es diesen John Patrick Basketball gibt, der sogar nach ihm benannt ist. Jeder weiß in der Basketballszene, wovon wir sprechen. Dass es da also mehr Standorte gibt, die ihr Profil geschärft haben durch diese Krise. Seht ihr es ähnlich?
Ja, ich sehe das schon ähnlich. Man sieht es vielleicht auch, die Teams, die jetzt eine relativ hohe Fluktuation hatten. Bonn ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Die kämpfen in dieser Saison, weil die, wir hatten es, glaube ich, schon mal thematisiert, nicht so richtig die Identität haben oder noch nicht gefunden haben. Teams wie Crailsheim, wie Ludwigsburg, da weiß man, wofür die stehen. Die stehen oben. Bayern und Alba haben qualitätsmäßig natürlich sowieso den Bonus oder deutlich stärker sind die einzuschätzen als der Rest. Aber auch Oldenburg als einzige Mannschaft nicht nachverpflichtet. Die haben ihren Plan gehabt, ihre Spieler verpflichtet und dadurch funktioniert das dort auch. Also ich finde schon, dass man das merkt. Und auch Thorsten Leibniz sagt es ja in dem Artikel, Clubs setzen auch mehr wieder auf die deutschen Spieler. Schauen wir nach Würzburg. Da spielt ein Weitzel. Wer kannte den letzte Saison? Der spielt jetzt wichtige Minuten. Ein Joshi Obiese bekommt mehr Minuten. Ein Nils Hasfurter bekommt mehr Minuten. Heute in Bayreuth. Kai Brunke bekommt die Minuten. Das sind Spieler, die letztes Jahr vielleicht weniger auf dem Feld waren. Jetzt bekommen sie ihre Minuten aufgrund ihrer Leistung, aber auch aufgrund der Umstände, der äußeren Umstände. Und das nutzen sie. Also das, finde ich, macht die Liga auch wieder einen Tacken attraktiver, auch wenn das Niveau vielleicht runtergeht.
Also du sagst, Niveau qualitativ sinkt ein Stück, aber das hat gar keine negativen Auswirkungen für dich.
Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar positiv ist, wenn die Zuschauer irgendwann mal wieder zurückkehren. Also ich kann mir das an einem Standort wie Würzburg gut vorstellen oder auch in Bayreuth, wenn da Eigengewächse auf dem Feld stehen, Spieler, mit denen sich die Zuschauer identifizieren können, dass das sogar positiv sein kann. Also ich würde daran jetzt erstmal nichts Negatives festmachen und solange die Spiele spannend sind, wir haben heute wieder viele enge Spiele diskutiert. Der Ein-Punkte-Sieg von Würzburg, die Overtime von Göttingen gegen Bonn, das knappe Kurzzeitspiel der Bayern gegen Crailsheim. Ludwigsburg gegen Ulm war knapp, war intensives Spiel. Also wir haben viele, viele knappe Spiele und ich sah gern Basketballspiele, die knapp sind, die spannend sind. Klar, wenn sie dann noch Top-Niveau haben, umso besser. Das sieht man aktuell in der Euroleague natürlich ganz extrem. Die Liga ist der Wahnsinn. Da ist jedes Spiel gefühlt richtig, richtig hochklassig und eng. Aber das würde ich jetzt der BBL mit ihrem Qualitätsniveau nicht negativ anlasten.
Ja, bin ich auch bei dir. Wenn wir mal überlegen, wie viele Standorte tatsächlich so richtig für was stehen, auch Braunschweig beispielsweise mit seiner Jugendförderung, mit seiner Taktik auf junge, hauptsächlich deutsche Athleten zu setzen oder Ulm, die auch ganz extrem auch im Jugendbereich arbeiten, mit dem Orange Campus da was hingestellt haben und dann auch den Jungen auch Minuten geben. In Ludwigsburg mittlerweile mit Herzog, einer, der richtig viele Minuten bekommt, auch wichtige Minuten bekommt und die auch zurückbezahlt in Form von guten Leistungen. Ich glaube, oder bin mir ziemlich sicher sogar, dass es das nicht gegeben hätte, wenn weiterhin der Markt so geflutet worden wäre mit super guten, hochtalentierten Spielern aus dem Ausland. Die 6+6-Regel ist da natürlich nochmal schon seit langem, Gott sei Dank, ein gutes Vehikel, mit dem die Bundesliga da unterwegs ist. Also ich finde auch, die Qualität hat möglicherweise, wenn wir auf die ein oder andere Zahl gucken, abgenommen, gerade was das Zusammenspiel angeht beispielsweise. Aber dass das der Liga nicht weiter schlecht tut, sehe ich auch so, weil eben der Wettbewerb super super eng ist, super knapp ist und richtig Spaß macht. Es gibt dann aber doch zwei Standorte, aktuell zumindest, tabellarisch gesehen, denen das dann nochmal mehr ausmacht wie anderen oder scheinbar mehr ausgemacht hat wie anderen. Gießen, Vechta, Fabrice, wie siehst du es? Fehlt dir da die Qualität? Also ist da dann tatsächlich, wir haben es oft schon über die Gießener gehabt, dass da die Qualität einfach ein bisschen zu gering ist, dass das für die Bundesliga vielleicht nicht ganz reicht?
Ja, es ist so ein bisschen schwierig. Also ich fand hier zum Beispiel bei Vechta war es so, dass ich den Kader eigentlich extrem stark, also als stark eingeschätzt habe vor der Saison. Bei Vechta kam jetzt auch nochmal extremes Verletzungspech hinzu. Man darf nicht vergessen, Josh Young fällt schon relativ lange aus, Salumu, das sind schon Leistungsträger. Bei Gießen, schwierig. Also ich fand, sie haben eigentlich mit Jonte Garrett schon nochmal einen Spieler bekommen, den sie gebraucht haben, jemand, der kreieren kann. Ja, ich würde es vielleicht auch damit begründen, dass die Liga ausgeglichener ist als in den Jahren zuvor und am Ende gibt es halt zwei Absteiger und ich würde sie vielleicht noch nicht ganz abschreiben oder ich würde zumindest mich noch nicht darauf festlegen, dass sie nicht nochmal irgendwie so ein bisschen an den Anschlussplätzen kratzen, weil lass sie mal ein, zwei Spiele in Folge gewinnen, dann wird es vielleicht nochmal so ein bisschen enger. Also ich glaube so, ja, wenn man jetzt eine Überschrift formulieren müsste oder wenn man es kurz zusammenfassen müsste, sind die Gießener vielleicht einfach so ein bisschen die unglücklichen Verlierer. Es war halt einfach mal, oder so ist es halt im Sport, dass du einfach mal eine Saison hinter deinen Möglichkeiten bleibst und so würde ich es eher einschätzen. Ich finde, die Qualität ist eigentlich schon da. Also ich finde jetzt nicht, dass sie unfassbar Qualität einbüßen mussten in dieser Saison. Es ist irgendwie, ja, es ist so ein bisschen verhext bei den Gießnern in dieser Saison. Zeigen ja auch die Spiele. Sie geben oft Spiele aus der Hand, deswegen, ja, genau.
Was sagst du, Robert?
Ja, ich finde, bei den Gießnern fehlt halt vor allem auch die Qualität auf den deutschen Positionen. Klar haben sie da jetzt John Bryant dazu bekommen, aber ansonsten auch das ist Teil des Artikels im aktuellen Heft. Dort wird erwähnt, es kommen Spieler zurück in die Liga, die vielleicht über ihrem Zenit sind, die vielleicht die letzten Jahre nicht mehr verpflichtet worden wären. Und da fällt eben der Name Brandon Bowman, vielleicht ein Brandon Thomas. Das sind solide Spieler. Ja, aber ob es halt im Vergleich mit den anderen Teams reicht. Und letztlich muss sich Gießen halt messen mit Teams wie dem MBC, wie Vechta, wie den Niners Chemnitz als Aufsteiger. Und da stehen sie meiner Ansicht nach einfach ein Ticken drunter, auch qualitativ. Und daher, ich kann mir nicht vorstellen, wir haben vorher schon das Restprogramm oder die nächsten Spiele gesehen. Boah, ich glaube, für Gießen reicht es einfach nicht. Und gut, bei Gießen muss man auch sagen, das ist vom Budget her vermutlich der günstigste Kader in der Liga. An dem Standort hat Corona schon massiv zugeschlagen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, oh, die haben ja nur schlechte Spieler geholt. Die hatten natürlich auch äußerst ungünstige Voraussetzungen.
So sieht's aus. Also die Qualität, da sind wir uns, glaube ich, einig, in der Liga etwas abgenommen, aber das macht es nicht unbedingt unattraktiver. Dann würde ich sagen, wir machen die Diskussion auch dann für heute zu, können das aber gerne machen.
Wir haben meine Ludwigsburger vergessen.
Deine Ludwigsburger? Dass du sagst.
Das wollte ich noch unterbringen.
Ja, ganz genau.
Ich glaube, dass die Tabellenführung der Ludwigsburger auch mit der gesunkenen Qualität in der Liga zu tun hat. Ohne dass ich den Ludwigsburgern etwas wegnehmen will. Die spielen top ihren Stil, die spielen top John Patrick Basketball. Aber ich glaube, dass durch leicht gesunkene Qualität bei den Gegnern dieses Umgehen mit dem Druck der Ludwigsburger, mit dieser Pressverteidigung,
bin
mit
dieser
Intensität, ich glaube, dass das ein Faktor ist. Dass wenn der gegnerische Point Guard eine Nummer besser ist, in Anführungszeichen, dass der aus der Presse rauskommt und somit das Ludwigsburger System ein bisschen mehr ins Leere läuft, in Anführungszeichen, in manchen Situationen. Das haben wir diese Saison eben nicht. Da kommt dieser Druck und die Gegner können nichts damit anfangen.
Also du gehst quasi mit der Grundthese ran, je besser ein Spieler ist, desto besser kann er mit Druck umgehen und wenn die Qualität leicht sinkt dann und der Druck gleich hoch bleibt, gerade jetzt beim Ludwigsburger Spielstil, dass dann zu häufigeren Fehlern kommt und dadurch die Ludwigsburger erfolgreicher sind am Ende.
Das glaube ich. Also ich glaube wirklich, dass es da einen Zusammenhang gibt. Darum sieht man auch die Ludwigsburger gegen die Bayern, gegen Berlin. Ich glaube, dass sie da, ich will nicht sagen, keine Chance haben werden. Sie werden bestimmt in der Lage sein, Spiele zu gewinnen, aber keine Serie, weil die Qualität bei diesen beiden Teams höher ist. Aber Ulm ist ein gutes Beispiel. Wenn jetzt dieser Ludwigsburger
Hochpower-Basketball auf eine Ulmer Mannschaft trifft, die jetzt vielleicht mit Troy Copain einen Spieler haben, ja, der noch nicht so auf dem Level gespielt hat, seine erste BBL-Saison und so weiter, dann wirkt das anders. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum Ludwigsburg so weit oben steht. Aber sie machen es natürlich auch gut. Also es liegt jetzt nicht an den Gegnern nur, aber ich glaube, dass das eine Rolle spielt.
Da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch sehr genau drauf schauen und vielleicht auch ja nochmal drauf eingehen. Wir können ja vielleicht in 2, 3 Wochen nochmal besprechen, warum die Ludwigsburger beispielsweise immer noch Tabellenführer sind oder vielleicht dann auch nicht mehr. Aber das finde ich sehr, sehr interessant, da so einen Zusammenhang zu erstellen und dann das Ganze auch zu überprüfen. Also die These steht, die Überprüfung lässt auf sich warten. Das werden wir dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall besprechen. Dann würde ich sagen, in der kommenden Woche geht es ja schon weiter, direkt schon unter der Woche mit ganz vielen Spielen. Es wird die Woche der Wahrheit, wie man so schön oft sagt, für den FC Bayern, möglicherweise zumindest, was die Euroleague Playoffs angeht. Also da könnt ihr euch schon mal sicher sein, dass wir dazu dann ein Special abfeuern werden und dann nochmal ein bisschen intensiver auf die Bayern eingehen. Und ansonsten würde ich sagen, genießt die Basketballwoche, macht euch einen wunderschönen, erfolgreichen Wochenstart und dann hoffen wir, dass wir uns ganz bald wieder hören. Hier bei unserem Podcast bei Postgame, Powered by Big. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank, Fabrice. Und ich würde sagen, bis ganz bald.